Hyslop Uncut. Schönen guten Tag. Meinen heutigen Gast kennt jeder, der nach den Hamas-Massakern vom 7. Oktober 2023 die Nachrichten eingeschaltet hat. Denn als Sprecher der IDF erklärte er hiesigen Zuschauern die Lage vor Ort. Mit ihm spreche ich heute über seinen Weg von Berlin nach Israel, den 7. Oktober und den seither wieder erstarkenden Judenhass auch auf deutschen Straßen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Arye Charus Shalika.
Shalom aus Israel, lieber Patrick.
Arye, vielleicht mal für all die Zuschauer, die den Namen mal gehört haben, aber die dich noch gar nicht so verorten konnten. Deine Reise beginnt, heute kennt man dich als Sprecher oder mittlerweile ehemaligen Sprecher der IDF. Deine Reise beginnt ja aber eigentlich in Berlin und ganz prägend war da ein Umzug innerhalb von Berlin. Vielleicht kannst du mal ganz kurz die Zuschauer mit auf die Reise nehmen.
Ja, das kann ich. Also die Reise beginnt eigentlich in Göttingen, wo ich geboren wurde, 1977. Meine Eltern stammen aus dem Iran, sind beides persische Juden, die nach Deutschland gezogen sind in den 70ern und dann aus Göttingen, wo mein Vater studiert hat, weiter nach Berlin gezogen sind. In Berlin-Spandau habe ich meine Kinderjahre erlebt, Grundschule, war super, Fußball gespielt, gab absolut keine Probleme und das Thema Religion oder ethnische Zugehörigkeit hat überhaupt keine Rolle gespielt. Im Alter von 13 ist meine Familie weitergezogen innerhalb Berlins nach Berlin-Wedding. Und im Berliner Bezirk Wedding in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, genau zum Mauerfall, gab es halt damals schon eine sehr große muslimische Community. Viele aus der Türkei, Kurden, Palästinenser, Libanesen. Und plötzlich war es von zentraler Bedeutung, welcher religiösen und ethnischen Zugehörigkeit ich eigentlich angehöre. Und das war für mich ein komplett neues Feld, weil meine Eltern mich mit derartigen Dingen nicht erzogen haben. Das heißt, ich wusste, meine Eltern sind aus dem Iran, aber mehr wusste ich nicht, beziehungsweise mehr hat auch nicht gejuckt, bis ich gefragt wurde, ob ich Moslem sei. Und von jenem Tag an, als ich gesagt habe, meine Eltern sind Juden, hat sich mein Leben auf den Kopf gestellt.
Wie war das dann? Da sind ja auch Freundschaften dann auch in die Brüche gegangen. Nimm uns mal mit. Wie war die Zeit, als rauskam, Mensch, der Arye, der Charus, der ist Jude?
Absoluter Albtraum. Für einen 13-Jährigen gibt es nichts Schlimmeres, als dass Freunde, die wirklich mit dir eng befreundet sind, mit dir jeden Tag spielen, Fußball spielen, Basketball spielen, zur Schule laufen, von der Schule zurücklaufen, dir zur Begrüßung Küsschen auf die Wange geben, mit dir flachsen den ganzen Tag, plötzlich, nur weil du sagst, dass deine Eltern Juden sind, den Kontakt zu dir abbrechen. Komplett. Und nicht nur das, sondern auch anfangen, andere Jungs und auch Mädchen teilweise in der Gegend gegen dich aufzuhetzen. Und das ist für einen 13-, 14-Jährigen, für mich damals war das einfach nicht nachvollziehbar. Es war ein riesiger Stich ins Herz, weil ich ja niemandem was getan habe. Ich war derselbe wie gestern. Aber durch dieses Outing und ich absolut keine Ahnung, was ich mir damit ja antue, durch dieses Outing komplett Menschen gegen mich aufgebracht. Ich habe plötzlich Dutzende Feinde gehabt. Feinde, die mich angegriffen haben, die mich bespuckt haben, die mich mit dem Messer verfolgt haben, die mir alles Mögliche an Beleidigungen und Bedrohungen und meine Familie und meine Schwester und mein Bruder und meine Mutter und das plötzlich ohne jeglichen Grund. Und das kam nun mal nicht nur aus arabischer Ecke, wie man ja oft annimmt, wenn man über Israel und über Juden, dann geht man ja immer davon aus, na gut, das hat mit dem Palästinenser zu tun, dem war nicht so. Weil eine meiner damals Messerstiche in mein Herz kam von einem in Deutschland geborenen Inder, der muslimischen Glaubens war und der mir im Deutschunterricht zugeflüstert hat, alle Juden sollten getötet werden, wo wir ein Stück durchgenommen haben über die Nazizeit und ein kleiner jüdischer Junge sich vor den Nazis verstecken musste und er mir daraufhin zugeflüstert hat, mein bester Freund, alle Juden sollten getötet werden und ich habe das nicht verstanden, was will er damit sagen? Ich meinte, warum sagst du sowas? Er meinte, weil es unsere Feinde sind. Und dann meinte ich, was meinst du mit unsere Feinde? Meinte, wir Muslime. Ich meinte, ich bin kein Moslem, meine Eltern sind Juden. Meinte er, du kannst kein Jude sein. Meinte ich, wieso? Meinte er, erstens, weil ich erkenne Juden aus der Ferne. Und zweitens, du bist mein Freund. Du bist mein Freund, du kannst kein Jude sein. Und nachdem ich mich dann halt, wie gesagt, mit einem Davidstern-Anhänger, den ich zu meiner Bar Mitzwa als 13-Jähriger, ich hatte nie eine Bar Mitzwa, aber meine Großmutter hat mir einen Davidstern-Anhänger geschenkt, den ich in der Schublade zu Hause hatte, den habe ich rumgemacht, weil ich habe verstanden damals als 13-Jähriger, dass das ein Zeichen dafür ist, dass ich wirklich Jude bin. Ich habe den rumgemacht am nächsten Tag, bin damit zur Schule und seitdem gab es keinen Wortwechsel mehr. Hat sich weggesetzt, wir haben nie wieder bis heute miteinander gesprochen. Und das ist eine Realität schon damals in den 90ern, die jetzt nach dem 7. Oktober anderen, sehr vielen anderen Juden auch begegnet ist, die damals in den 90ern, als ich es erlebt habe, überhaupt keine Ahnung hatten, weil die meisten Juden natürlich nicht im Wedding gewohnt haben.
Wer sich so ein bisschen mit deiner Biografie beschäftigt hat, wer deine Autobiografie gelesen hat, der sieht auch, dass die Zeit, nachdem ja, du nennst es die Stiche ins Herz kommen, auch eine sehr schmerzhafte Zeit der Identitätsfindung ist, die Findung hin zur jüdischen Identität. Wie war das für dich eigentlich?
Ja, auch ein jahrelanges Trauerspiel, weil du als kleiner Junge in Berlin, der Fußball spielt und gerne Fußball spielt, der einfach nur Spaß haben will und sich in erster Linie als Berliner wahrnimmt, plötzlich merkt, dass du eben nicht nur der Berliner bist und dass du eben nicht nur der Fußballer bist, sondern dass du in den Augen von vielen eigentlich der Jude bist. Und deshalb du anfängst zu suchen, wer bist du eigentlich? Die einen nennen dich Jude. Die anderen wissen, dass du Persisch zu Hause sprichst. Aber du bist in Deutschland geboren. Du siehst aber aus wie alle anderen Türken und Araber im Wedding. Also wer bist du? Was bist du? Was ist deine Hauptidentität? Und das war natürlich ein jahrelanger Suchprozess, muss ich sagen. So eine Art Identitätssuche, die ich bis heute muss ich sagen, das ist ein Prozess, der bis heute anhält, weil im Laufe der letzten 30 Jahre habe ich diese Identitätssuche immer mal wieder mal in eine Richtung, mal in die andere Richtung gelenkt, bis ich heute in den letzten Jahren zur Erkenntnis gekommen bin, dass ich einfach sowohl als auch, als auch, als auch bin. Das heißt, ich bin sowohl Deutscher als auch Berliner, als auch Spandauer und Weddinger und Perser und Jude und Israeli. Und das alles kann miteinander sehr gut harmonieren. Das sind viele Identitäten in einem Menschen, der von jedem dieser Identitäten, auch jeder dieser Identitäten sehr viel Positives wahrnimmt. Und dieser Mix, mich als Person, mich, Ariel Sharus Shalika, der Name, der ja schon so doppeldeutig ist, eigentlich mich tatsächlich auch ausmacht.
Es war so, dass du in jungen Jahren dann in die Gangszene reingegangen bist, in die kleinkriminellen Szene. War das auch so eine Suche nach Anerkennung?
Ja, also es war zum einen nicht Anerkennung, sondern eher, dass ich sicherstellen wollte, dass ich kein Outsider bin. Wenn alle im Wedding oder fast alle im Wedding Gangs angehört haben, mit Messer in der Tasche waren, brutal und kriminell unterwegs waren und du nicht, dann bist du von vornherein schon verdächtig. Und wenn du dann auch noch Jude bist, dann bist du doppelt verdächtig. Deshalb habe ich versucht, von Anfang an natürlich mitzuschwimmen, mehr oder weniger mich anzupassen, mich zu integrieren in die muslimische Parallelgesellschaft, in die muslimische Gangwelt, habe genauso gemacht wie alle, mich genauso angezogen, genauso gesprochen, mich genauso benommen, genauso kriminell unterwegs gewesen, hatte Gangjacke an, hatte Messer in der Tasche, also genauso wie alle. Und das als Jude und das natürlich in erster Linie auch, um einfach nur dazuzugehören, um nicht aufzufallen und auch als Art Schutzelement, um im Endeffekt nicht alleine dazustehen, weil ich auch eine kleine Schwester hatte und einen kleinen Bruder. Ich wollte imstande sein, dass ich meine Familie auch beschützen kann, wenn du schon in einer Art Dschungelrealität lebst. Und ich sage jetzt mal, dieses taktische oder strategische Vorgehen hat sich gelohnt, weil ich einerseits die Jahre im Wedding überlebt habe. Es hätte ganz anders kommen können, wenn ich nicht mitgeschwommen wäre. Andererseits jedoch, wenn man mitschwimmt und Kriminelles mitmacht und Gewalt mitmacht, dann kann man sein Leben ganz schnell auch an die Wand fahren. Und das ist natürlich auch der Downside-Effekt, wenn man halt sich einlässt auf diese parallelen problematischen Entwicklungen, insbesondere in der Migrantenszene.
Jetzt schilderst du immer wieder eindringlich, wie du nach Hause gekommen bist in der Zeit mit Verletzungen, oft auch mal die Polizei im Schlepptau gehabt. Wie war das eigentlich für deine, weil du hast deine Familie schon angesprochen, wie war das für deine Eltern eigentlich?
Also meine Eltern, wir sind ja aus wirtschaftlich schwachen Background. Das heißt, man sagt ja auch immer, Juden besitzen die Welt, Juden sind reich. Bei uns gar nichts. Also ich war der Ärmste im Bezirk. Also Freunde von mir haben Taschengeld bekommen, ich habe kein Taschengeld bekommen. Freunde von mir schon in der Grundschule hatten einen schönen Ball, ich habe nicht mal einen Fußball gehabt. Und wenn Freunde von mir Adidas-Schuhe bekommen haben, habe ich die Woolworth-Schuhe mit zwei Streifen bekommen. Und deshalb war ich der arme Junge und das der Jude. Und in dem Sinne muss ich sagen, dass meine Eltern keine Zeit hatten oder weniger Zeit hatten, sich mit irgendwelchen Kinderkram zu beschäftigen, weil sie mussten Brot und Butter nach Hause bringen mit harter Arbeit. Und das war nicht einfach, weil meine Eltern beide, wie gesagt, aus dem Iran mit gebrochenem Deutsch, mussten sich in Deutschland irgendwie eine Identität auch erkämpfen, haben wirtschaftlich wirklich gestruggelt. Und als ich dann als Jugendlicher alle möglichen Dinge durchgemacht habe, solange die Polizei nicht vor der Tür stand oder mein Kopf geblutet hat, mitten in der Nacht und das Kissen von weiß in rot irgendwie getränkt wurde, haben meine Eltern wenig mitbekommen, was da eigentlich so passiert. Hin und wieder habe ich dann, wenn die Kopfwunde aufgerissen war mitten in der Nacht oder wenn die Polizei vor der Tür stand, habe ich dann halt erzählt, ja, hab Scheiße gebaut und ihr wisst, hier im Wedding, das passiert. Hab aber meine Eltern nicht wirklich auf die Reise genommen. In erster Linie, um sie nicht, ich sage jetzt mal, um dieses Kopfkino, was ich all die Jahre durchmachen musste im Wedding, dass ich sie davon außen vor lasse. Meine Eltern haben zum ersten Mal wirklich verstanden, was ich damals im Wedding durchmachen musste, als sie meine Autobiografie gelesen haben und meine Mutter wirklich stundenlang geweint hat und mir beim ersten Gespräch, nachdem sie fertig mit dem Buch war, gesagt hat: Ich habe dein Buch gelesen und konnte nicht glauben, dass das mein Sohn ist, der das schreibt.
Jetzt hast du schon vom Dazugehören wollen, vom Mitschwimmen gesprochen. Das kommt jedoch an eine Grenze. Die Grenze ist da, ich sag mal so hardcoded, wo die Religion die Schranke vorgibt. Du schilderst das auch sehr eindrücklich. Da gab es ein junges Mädel, das dir dann ganz klar einen Korb gibt aufgrund der Religion. War das so ein Moment, wo du gesehen hast, okay, hier hat das nun mal seine Grenzen, hier komme ich nicht weiter, hier muss ich was ändern jetzt irgendwie?
Das war einer der Momente, wo ich verstanden habe, dass Religion auch in Sachen Zukunft, wenn man sich irgendwie mit einer Frau zusammentun will, Kinder und heiraten, dass das auch ein sehr, sehr wesentlicher Faktor ist. Weil wie gesagt, ich bin nicht so erzogen worden. Also ich hätte nach Hause kommen können mit allen Hautfarben, mit allen Religionen. Meine Eltern haben mir nie irgendwo ein Stoppschild vorgesetzt. Aber du lebst nun mal nicht in einem Vakuum und wenn alle um dich herum halt nun mal anders sind und Religion doch eine zentrale Rolle spielt, ja, dann kannst du dich da nicht wirklich raushalten. Du merkst, dass viele um dich herum anders ticken. Ja, aber das war das wenigste Problem. Das größte Problem hatte ich, dass im Laufe der Jahre auch, egal wie sehr ich versucht habe, mich anzupassen, zu integrieren, weißt du, eigentlich fast schon zu assimilieren, also tatsächlich wie sie zu sein, genau so wie sie zu sein, dennoch fielen täglich Judenwitze, dennoch wurde täglich über Israel hergezogen. Ja, irgendwann war ich, Aro, das war mein Spitzname damals auf Berliner Straße und mein Graffiti-Künstlername, Aro war einer von uns. Am Ende hat man gesagt, du bist wie wir, du bist nicht wie die dreckigen Juden, du bist nicht wie die scheiß Israelis, weil du bist wie wir. Und jetzt kann man das irgendwie als nett ansehen, dass sie mich mögen und ich es geschafft habe, irgendwie da Freundschaften auf die Beine zu stellen, weil ich ja wie sie jetzt bin. Aber am Ende ziehen sie jeden Tag, also viele von ihnen, natürlich nicht alle, aber diejenigen, die brutaler und aggressiver und antisemitischer eingestellt waren, jeden Tag über Juden und Israel her. Und irgendwann, wenn du älter wirst, merkst du, weißt du was? Die ziehen irgendwo auch über meine Identität her, die jüdische, weil meine Eltern sind Juden. Ich kann das nicht ausradieren, auch wenn es keine zentrale Rolle spielt in meinem Tag ein, Tag aus. Dennoch sind meine Eltern Juden. Und wenn meine Kumpels über Juden herziehen, auch wenn sie sagen, du bist einer von uns, am Ende ziehen sie auch über mich her. Und das hat wehgetan. Das hat wirklich wehgetan. Das war am Ende der ausschlaggebende Faktor, warum ich mir gesagt habe, ich will eine neue Heimat für mich entdecken. Eine Heimat, wo ich als Jude frei leben kann, so frei wie möglich, wo meine Kinder eines Tages in relativer Freiheit sich auch als Juden zu erkennen geben können, ohne dass sie jeden Tag sich rechtfertigen müssen oder auch Angst haben müssen, dass sie angegriffen werden, weil wir Juden sind.
Jetzt sagst du schon, du warst auf einer Suche nach einer neuen Heimat. Letztendlich ist es Israel geworden. Und du bist sogar bis zum Sprecher der IDF, hast du dich hochgekämpft aus dem Wedding raus. Nimm unsere Zuschauer doch mal mit. Wie war die Entwicklung? Wann hast du für dich entschieden, es geht nach Israel, es geht in kein anderes Land, und bist dann wirklich auch zum Sprecher geworden letztlich?
Ja, es war auch wieder eine Art Suche, weil die Identitätssuche ist eine Sache, aber die Suche nach einer neuen Heimat, wo ich dann wirklich auch den Rest meines Lebens eventuell verbringen möchte, meine Kinder aufwachsen sehen möchte, war noch mal ein Prozess von vielen Jahren, weil ich habe in einem Kibbuz in Israel gelebt, dann habe ich in Frankreich gelebt, in Paris, dann bin ich nach Los Angeles gezogen, in die USA, dann bin ich nach Israel ausgewandert 2001 und habe die ersten Jahre auch wieder gekämpft, weil wenn du in ein Land ankommst und das auch noch im Nahen Osten, zweite Intifada damals, überall Selbstmordattentäter, die Sprache, die Kultur, das ist hier eine ganz andere Realität in Israel. Das hat Jahre gedauert, bis ich wirklich mich auch hier heimisch gefühlt habe. Und das ist wieder eine Art Trauma, eine Art Traumata, jahrelange Suche, jahrelanges Kämpfen, um in Israel tatsächlich auch anzukommen. Und wie ich es am Ende geschafft habe, hier auch einen Masterabschluss mit Auszeichnung. Und ich habe während meines Studiums teilweise 9 Teilzeitjobs parallel zueinander gehabt. Das alles kam nur, weil ich halt meine ganze Jugend eigentlich verschwendet habe. Verschwendet habe mit Gang und Graffiti und Kriminellem und Dazugehören und Identitätssuche und eigentlich nichts während meiner Jugend wirklich gelernt habe. Ich wundere mich heute teilweise noch, wie ich damals das Abitur geschafft habe. Und das dank meiner damaligen kroatisch-deutschen Freundin in Berlin, die mich da sehr unterstützt hat, dass ich das Abitur wenigstens schaffe. Aber ich habe nichts gekonnt. Hättest du mich mit 20 getroffen und mich gefragt, Goethe, Schiller, Kant, erzähl mir irgendwas über Erdkunde oder Geschichte oder ich hätte von nichts, Physik, Chemie, ich hätte von nichts, absolut gar nichts, irgendeine Ahnung gehabt. Und weil ich halt so wissensfrei war, musste ich halt hier in Israel, als ich angekommen bin, die ersten Jahre enorm nachholen. Dieses enorme Nachholen war ein Druck, der auch wieder eine Art Kampf war, wo ich mich sehr schnell, ich sage jetzt mal, was ich in einem Jahr nachholen musste, haben andere in 5 Jahren vielleicht gemacht. Und so habe ich es dann auch durch diesen Kampfgeist geschafft, mich langsam aber sicher auch hochzuarbeiten, habe mehrere Sprachen gelernt. Und habe in meinem Buch 100 Weisheiten, um das Leben zu meistern, auch geschildert in einem Kapitel, wie ich im Endeffekt es geschafft habe, tatsächlich in der Armee als Sprecher angenommen zu werden und eine Offizierslaufbahn der israelischen Armee machen zu dürfen. Was für mich als damaligen Wenninger Straßenjungen eine riesige Ehre war und ist.
Respekt auf jeden Fall für die harte Arbeit, die du da reingesteckt hast, um dahin zu kommen, wo du dann hingekommen bist. Was ich mir noch frage, du bist damals weggegangen aus Berlin. Ist noch Familie in Berlin?
Nein, Familie alle weg.
Wir müssen über den 7. Oktober reden, Arja. Wir kommen da nicht drum rum. Ganz großes Thema. Wir nehmen das Gespräch jetzt auf. Es ist fast 10 Monate her mittlerweile, dieses schreckliche Massaker. Über 1100 Tote, über 200 Menschen als Geiseln verschleppt. Wie hast du den Tag damals erlebt?
Noch so ein Horrorfilm im Leben. Ja, also das Leben ist ja, und darauf bereitet man ein Jahr oder Eltern oder das Umfeld, das Erwachsenenumfeld bereitet einen ja nicht wirklich auf diese Horrorfilme im Leben vor, wenn man erwachsen wird. So viele Hürden, so viele Herausforderungen, so viele schwierige Momente, die man als Heranwachsender und als Erwachsener dann plötzlich meistern muss. Und das war so einer dieser Tage, eine dieser üblen Herausforderungen in meinem Leben war dieser 7. Oktober. Wo ich nichts ahnend natürlich noch am Vorabend bei meinen Eltern, die in der Nähe vom Gazastreifen wohnen, mit meiner Frau und meinen Kindern bis tief in die Nacht noch gegessen und gelacht und wirklich, es war alles komplett ruhig. Und mitten in der Nacht sind wir dann aus dem Raum um den Gazastreifen herum, also aus dem Südteil Israel, sind wir mit dem Auto auf der Autobahn dann Richtung Tel Aviv, wo wir wohnen, in der Nähe von Tel Aviv sind wir dann gefahren. Nichts ahnend, dass genau zu der Zeit, als wir mitten der Nacht, in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober Richtung Tel Aviv fahren, dass genau zum selben Zeitpunkt die Hamas-Terroristen ihre letzten Vorbereitungen jetzt haben, um in wenigen Stunden das zu tun, was sie getan haben. Und zwar mit tausenden Terroristen und dann auch Zivilisten noch hinterher nach Israel einzudringen und hier dieses Gemetzel anzustellen. Und der 7. Oktober ist deshalb für mich morgens um 6:30 Uhr eigentlich ein ganz normaler Samstag gewesen, auch noch ein jüdischer Feiertag. Ich habe gut geschlafen. Meine Frau ist dann hysterisch plötzlich. Er hat versucht, mich aufzuwecken und hat gesagt, Ari, was ist los? Minutenlang heulen hier die Sirenen im Raum Tel Aviv. Das gab es so noch nie. Was passiert da gerade? Und ich natürlich morgens um 6:30 Uhr am Wochenende. Ich fühlte mich belästigt, wollte weiterschlafen, habe meiner Frau gesagt, hör zu, das ist wahrscheinlich irgendein technischer Fehler, das passiert. Irgendjemand hat auf den falschen Knopf gedrückt, wird sich widerlegen und hat mich aufs andere Ohr gedreht. Doch die Sirenen haben nicht aufgehört, weil der Raketenbeschuss immens war. Und wenig später bin ich dann an den Fernseher gegangen und habe dann die ersten Images gesehen. Und das, wie gesagt, als Zivilist, der dann den Fernseher anmacht, an seinem Wochenende und dann plötzlich sieht, woran ich mich gut erinnern kann, diesen weißen Pickup-Truck mit maskierten und bewaffneten Hamas-Terroristen, so sechs, sieben von denen, hinten auf diesem Pickup-Truck in Sderot, in einer israelischen Stadt, wo du plötzlich erkennst, dass das eine israelische Stadt ist, weil eine Polizeistreife, ein israelischer, an ihm vorbeifährt und du denkst, was ist da los? Wie hat es dieser eine Pickup-Truck geschafft, aus dem Gazastreifen nach Israel reinzukommen? Und ich hatte absolut keine Ahnung, dass es bei weitem nicht ein Pickup-Truck war, sondern es waren tausende Terroristen auf hunderten Pickup-Trucks und Motorrädern und Fahrrädern und zu Fuß und auf Eseln, die hier nach Israel eingedrungen sind und an dutzenden Orten wirklich hier ein Blutbad angerichtet haben und Menschen vergewaltigt und entführt haben. Das habe ich, hatte absolut keine Ahnung, bis ich dann mittags den Anruf erhielt von der israelischen Armee und mir gesagt wurde, Arye, wir sind im Krieg, du bist reaktiviert als Sprecher des israelischen Militärs, zieh die Uniform an, wir warten auf dich.
Jetzt war es so, dass gerade in der Anfangszeit, das konnte man sehen, international irrsinnig viel Solidarität gab mit Israel. Würdest du sagen, das hat mit der Zeit nachgelassen?
Ja, das hat natürlich nachgelassen, weil das war auch ein Prozess, der absehbar war. Der war absehbar und nicht nur ich wusste das und du, lieber Patrick, wusstest das wahrscheinlich, sondern auch die Frau Außenministerin Annalena Baerbock wusste das. Weil nach 1,5, 2 Wochen Kriegsbeginn, als ich Frau Baerbock getroffen habe in Israel, in der Stadt Netivot, wir ein sehr nettes Gespräch miteinander hatten. Sie allgemein, ich habe sie mehrmals getroffen, immer sehr nett und höflich zu mir war. Doch am Ende dieses ersten Gesprächs, ungefähr 1,5 Wochen nach Kriegsbeginn, hat sie mir in mein Ohr geflüstert am Ende unseres Gespräches, Arye oder Herr Schalika, Sie wissen, in Kürze wird sich höchstwahrscheinlich die Stimmung wird kippen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und ich ihr daraufhin gesagt habe, liebe Frau Außenministerin, bitte bleiben Sie stabil. Bitte bleiben Sie stabil. Das heißt, sie wusste, ich wusste. Du, lieber Patrick, wusstest, alle wussten, wohin die Reise führt, weil die Antisemiten auf der Welt nun mal in der Mehrheit sind. Das waren sie immer. Das waren sie immer. Und das ist ein Problem, dass die Antisemiten natürlich dann überall, das sehen wir jetzt in den letzten Monaten auf der Straße, auf Kundgebungen, auf Uni-Campussen, im Internet, überall, wo sie nur können, wirklich Hass und Hetze verbreiten auf aller übelste Weise. Und um ein Stück weit, wenn man von außen sich die Situation anguckt, man braucht nur einen Blick auf die Kundgebungen zu werfen, um zu verstehen, wer gut und wer böse ist. Weil wenn man sich die Pro-Israel-Kundgebungen anguckt, wo einige hundert mitmarschieren, da ist immer schöne Musik an, die Leute sind friedlich, sind sympathisch, sprechen von Frieden, sprechen von Geiseln befreien. Und wenn man sich die anderen Kundgebungen anguckt, von den sogenannten pro-palästinensischen, das ist pro-Terror, nichts anderes, sieht man Gewalt, sieht man Aggression, sieht man Beleidigung und Bedrohung. Man sieht, dass es ihnen weitaus nicht nur um Juden und Israel geht, sondern auch die deutsche Polizei wird angepöbelt. Menschen, die nicht wie sie denken, werden dort angepöbelt, wie zum Beispiel die FDP-Politikerin Carolina Preißel, die dort auch immer mal wieder vor Ort sich zeigt mit einem Schild, mit einer Geisel und einfach nur bring them home. Warum sollte das irgendjemand, der für Frieden oder für zwei Staaten oder für Palästina ist, warum sollte das jemanden stören, wenn eine FDP-Politikerin Bring Them Home und ein Foto einer Geiseln in die Luft hält, ja? Sie zeigen ihr Gesicht, sie offenbaren ihr Gesicht, sie sind laut, sie sind gewaltbereit, haben weniger Hemmung und deshalb merkt man halt in den letzten Monaten, dass das das Gefühl entsteht, dass die Stimmung gekippt ist, würde ich aber so nicht unterstreichen wollen oder unterzeichnen wollen, weil im Endeffekt die Menschen, die eh voller Hass sind, die warten nur auf ihre Gelegenheit, um ihren Hass zu zeigen. Es gibt sehr viele Menschen, aber ich nenne es immer gerne, die auf der Zuschauertribüne sitzen, die weder zu Israel noch zu den Palästinensern irgendwie kein Sentiment wirklich haben, einfach nur Ruhe wollen. Ich glaube, dass das die große Mehrheit ist, die halt eher ruhig ist, die still ist, die sich nicht wirklich äußert. Doch manchmal kommt diese stille Mehrheit zu Wort. Wir haben es bei der Eurovision gesehen, als Edin Golan dort aus Europa raus die zweitmeisten Stimmen erhalten hat vom Zuschauervoting. Warum? Nicht nur, weil sie gut aussieht und ein gutes Lied gesungen hat, sondern weil sehr viele Menschen verstanden haben, dass Unrecht ihr angetan wird, ihr und dem Staat Israel, und sich deshalb dann auch an den Apparat gesetzt haben und für Israel und Edin Golan gestimmt haben. Das ist diese ruhige und bequeme Mehrheit, von der man oft nicht mitbekommt.
Wir sprechen gleich über die Zuschauertribüne, lieber Aje. Aber lass uns ganz kurz den Gedanken noch abschließen. Und zwar, du hast schon angesprochen, diese Antisemiten, die mittlerweile ganz offen auf Deutschlands Straßen unterwegs sind, generell mittlerweile auf Straßen im ganzen Westen eigentlich unterwegs sind, die an den Universitäten sind, wo man eigentlich denken sollte, da sollten die Leute ein bisschen mehr Hirn im Kopf haben, als sowas nur von sich zu geben. Und das vor allem zig Jahrzehnte nach der Shoah. Die Frage ist, es gab ja sogar noch Süßigkeiten, die damals am 7. Oktober verteilt wurden. Berlin fällt mir auch noch ein. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das siehst, diesen dumpfen Judenhass, der da urplötzlich wieder hochkocht, der sich ganz ohne sich zu schämen zeigt, ganz offen? Und zweite Frage, kriegt man diese Leute noch irgendwie erreicht eigentlich?
Also mich hat dieser kranke Judenhass absolut nicht überrascht. Ich bin damit aufgewachsen, wie ich vorhin schon erlebt habe, als Jugendlicher, der niemandem was getan hat, wo ich jeden Tag irgendwie als Jude belästigt wurde, bis ich halt, wie gesagt, mitgeschwommen bin und einer von ihnen wurde. Und das ist eine bittere Realität, die ich in den 90ern schon am eigenen Leibe als Jugendlicher miterleben musste. Die Erfahrung habe ich gesammelt. Viele haben es nicht erlebt. Auch viele Juden haben diese Realität, die ich damals erlebt habe, nicht gekannt und sind deshalb wirklich schockiert. Es ist eine neue Realität für viele seit dem 7. Oktober, auch für viele Juden in Deutschland und Nichtjuden, die plötzlich diesen enormen Hass wahrnehmen, weil er ist all out. Er ist wirklich all out, überall wirklich zu fühlen, zu sehen, zu spüren. Komplett alle Masken, kann man sagen, sind gefallen. Für mich, wie gesagt, keine neue Situation, aber ich freue mich andererseits auch, das ist das halbvolle Glas, dass ich in meinem Kampf gegen diesen antisemitischen Müll im Endeffekt mittlerweile nicht mehr ganz alleine dastehe, sondern sehr viele Menschen mittlerweile auch mich verstehen, verstehen, was ich erzähle von damals in den 90ern. Auch das war ein langer Kampf, weil die Menschen mich anfangs irgendwie in irgendwelche Ecken stellen wollten, natürlich als Nazi, als Rassist, als Islamophob, als dies, als jenes. Statt mal zuzuhören, was der Mensch eigentlich aus seiner eigenen Vergangenheit versucht zu erzählen, ohne zu verallgemeinern. Ja, ich habe immer betont, meine besten Freunde damals wie heute sind nach wie vor Muslime, aber es gibt leider auch in der muslimischen Community sehr viele Judenhasser, dieses Problem muss man ansprechen dürfen. In einer Demokratie sowieso. Wenn nicht in einer Demokratie, wo dann? Im Gazastreifen oder unter Putin kann man nichts ansprechen. Das ist das eine. Und zu deiner zweiten Frage im Endeffekt, ob man diese Judenhasser, in meinem Podcast nenne ich sie Team 2. Team 1 sind die pro-israelische Fraktion oder die gegen Antisemitismus kämpfen. Team 2, wie bei einem Fußballspiel, das entgegengesetzte Team sind die pro-Terror, das ist die pro-Terror-Fraktion, die oft im Schafsfell daherkommen, also Wölfe im Schafsfell. Das sind dann so Leute wie Tarek Bey oder Sausan Chebli, unter anderem, also die einen auf Frieden, einen auf zwei Staaten, einen auf Human Rights und bla 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 tun, aber am Ende jeden Tag in eine Richtung tendieren, immer wieder Hass und Hetze verbreiten, und die kriegt man nicht abgeholt. Die kriegt man nicht abgeholt. Deshalb ist der Einsatz dem Team 2 gegenüber fast sinnlos. Doch wer wichtig ist, das ist die Zuschauertribüne, die breite Masse an Menschen, die nicht voreingenommen sind, die wirklich das Spektakel oder dieses Spiel, dieses Fußballspiel, diesen Kampf zwischen Team 1 und Team 2 beobachten und dann irgendwann eventuell in die eine oder andere Richtung tendieren. Und ich hoffe, dass sie in unsere Richtung, in die Richtung tendieren, die für die Geiselbefreiung ist, die für Frieden ist, die dafür auch ist, dass die Palästinenser in Würde leben dürfen, nicht unter einer radikalen islamofaschistischen Diktatur, die sie als menschliche Schutzschilde missbraucht. Das muss man auch ganz klar beim Namen nennen. Und wer das so nicht will, befindet sich im Endeffekt entweder zu bequem auf dem Sofa oder gehört leider schon zu Team 2.
Du hast die Geiseln schon angesprochen. Immer noch sind zahlreiche Menschen entführt, vermisst. Was weiß man über die Menschen? Es gibt Gerüchte, da sind auch schon gar nicht mehr alle am Leben, leider. Was kannst du uns da sagen? Und vor allem auch, und das ist eine Frage, die auch ganz viele Leute umtreibt, was geschieht mit den weiblichen Geiseln?
Ja, es ist bitter. Also es sind, soweit ich informiert bin, 120 Geiseln noch im Gazastreifen. Von diesen 120 sind höchstwahrscheinlich über 40 nicht mehr am Leben, weil sie am 7. Oktober als tote Menschen, als ermordete Menschen, als Leichen in den Gazastreifen verschleppt wurden. Und die restlichen knapp 80 sind hoffentlich noch am Leben, hoffentlich gesund und hoffentlich nicht misshandelt worden in den letzten Monaten. Und da natürlich auch besonders der Fokus auf die verbliebenen 14, wenn ich mich nicht täusche, weiblichen Geiseln. Teilweise junge, gut aussehende Frauen, die eventuell wirklich, sie gehen eh schon durch die Hölle. Aber auch in der Hölle gibt es verschiedene, sage ich jetzt mal, Temperaturen. Und ich hoffe sehr, das ist einfach unerträglich. Ich will gar nicht weiter denken, weil es ist einfach es ist unverzeihbar. Es ist wirklich unverzeihbar. Weißt du, Patrick, seit dem 7. Oktober durch dieses enorm brutale Vorgehen gegen unschuldige Menschen, Alte, Kinder, Babys, Frauen, frage ich mich heute immer wieder, wie konnten damals Menschen, die die Shoah überlebt haben, die Auschwitz überlebt haben, ja? Wie haben die vergeben? Ja, es gibt Menschen, die haben Jahre gebraucht, aber irgendwann haben sie vergeben. Und ich merke, wie schwer es mir fällt, diesen Monstern zu vergeben. Wie kann man sowas vergeben, dass Menschen vergewaltigt, misshandelt, zerstückelt, verbrannt, entführt und in Tunneln irgendwo monatelang, ohne irgendwie, dass die freie Luft und ihre Familie, nicht mal das Rote Kreuz dürfen sie sehen, ja? Also unmenschlicher geht es nicht. Und ich frage mich, ob ich eines Tages vergeben kann.
Wer deinen Podcast verfolgt, Pulverfass Nahost, der bekommt im Prinzip fast täglich Berichterstattung über die Fortschritte und die Ereignisse der jüngsten Stunden, Tage präsentiert. Was ganz viele Leute umtreibt, Ari, jetzt haben wir seit, ich habe es schon vorhin gesagt, fast 10 Monate ist es jetzt schon her. Wir haben seit vielen, vielen Monaten Militäreinsatz im Gazastreifen. Wie sehr ist denn die Hamas mittlerweile wirklich am Boden, oder hat die noch immer Reserven eigentlich?
Ja, also erst einmal, wenn man von Terrororganisationen spricht, manchmal versteht man nicht, wie groß die aufgestellt sind, wie breit die aufgestellt sind, um wie viele Terroristen es sich wirklich handelt. Und bei der Hamas ist es nicht nur irgend so eine Terrororganisation, die durch irgendwelche Freiwillige geleitet wird, die aus Belgien und Schweden irgendwie da nach Gaza gekommen sind, sondern das sind authentische Gazaner, die dort ihr ganzes Leben gelebt haben, dort im Terror aufgewachsen sind, kann man sagen, tatsächlich die Terrorshots sowieso. Und das sind viele Zehntausende von Terroristen, die entweder bewaffnet oder nicht bewaffnet, Also auch die zivile Administration ist durch und durch Hamas. Das heißt, der gesamte Gazastreifen im Endeffekt ist Hamas beherrscht. Und das seit fast 20 Jahren. Und in diesen fast 20 Jahren, seit 2005, kann man sagen, wo Israel sich zurückgezogen hat und keinen Juden dort hinterlassen hat, im Gazastreifen, und nach 2007, wo die Fatah, die Konkurrenzveranstaltung der Palästinenser zur Hamas, aus dem Gazastreifen rausgeschmissen wurde, teilweise aus dem 11. Stock geschleudert wurde, ja, von der anderen palästinensischen Fraktion, hat die Hamas dort jeden Hammer in der Hand. Und jeden Hammer in der Hand haben heißt, dass dort eine radikal-islamo-faschistische Diktatur, eine Herrschaft von Islamisten auf die Beine gestellt wurde, so wie damals Hitler Deutschland übernommen hat und die NSDAP und die SS und die SA und ganz Deutschland im Endeffekt unterwandert, infiltriert und umstrukturiert hat. Genauso wurde der Gazastreifen von A bis Z Hamas-like umstrukturiert und jeder, der dort geboren wurde oder im jungen Alter im Gazastreifen gelebt hat, nachdem die Hamas dort den Hammer in die Hand genommen hat, der kennt nichts anderes außer die Hamas-Ideologie. Und die Hamas-Ideologie ist allen voran Juden töten, Juden vergewaltigen, Juden entführen, Israel vernichten. Und damit wachsen die Kinder dort leider auf. Und wir sehen es in Terrorcamps, in denen sie ausgebildet werden, schon als Fünfjährige, als Zehnjährige, als 15-Jährige, wo sie beigebracht bekommen, wie sie nicht nur Juden hassen, sondern wie sie aktiv Juden umbringen können. Und das ist eine bittere Realität, weil im Endeffekt die Hamas den gesamten Gazastreifen so eigentlich zu einer Art Hamas-Streifen gemacht hat. Man kann es Hamatan nennen tatsächlich. Und deshalb ist dort ohne Ende Hamas-Solidarität natürlich gibt. Und wir können davon ausgehen, dass wir nicht jedes Hamas-Mitglied oder jeden Hamas-Solidaritätsbekunder erwischen werden. Das ist auch nicht, was die IDF oder Israel sucht, sondern man versucht, soweit es geht, die militärische, also den bewaffneten Flügel der Hamas, als auch die zivile Administration, das heißt, wenn du so willst, das Beamtentum in die Knie zu zwingen, peu à peu. Und jeder Tag, der vergeht, der natürlich eine bittere Realität für die Geiseln ist, die dort leider nach wie vor auch nach fast 300 Tagen dort gefangen genommen sind. Jeder Tag, der vergeht, bringt auch tote Terroristen hier in den Nachrichten als Folge, weil jeden Tag die israelische Armee auch gegen die Hamas und den islamischen Dschihad gegen ihre Bataillone, gegen ihre Brigaden, gegen ihre Terrorführung, gegen ihre verschiedensten Einheiten, die sie dort im Gazastreifen haben, vorgeht und parallel natürlich zur Hamas und dem islamischen Dschihad im Gazastreifen auch Krieg führt, leider gegen die Hisbollah im Libanon, gegen die Houthis im Jemen, gegen Hamas und die islamische Dschihad in den palästinensischen Gebieten, in den A-Gebieten im Westjordanland und Judäa und Samaria. Aus dem Irak wurde Israel beschossen, aus Syrien wird Israel beschossen, aus dem Iran wurde Israel schon beschossen in den letzten Monaten. Also, das ist, ich nenne es immer gerne mein Podcast, wir werden aus sieben Windrichtungen angegriffen. Und das muss Israel natürlich managen in einer Realität, wo es tatsächlich auch um die Existenz des jüdischen Volkes und des Staates Israels geht.
Wir werden gleich im letzten Teil über die Zukunft und wie es weitergeht sprechen. Wir greifen das gleich noch auf, Arje. Aber was mich noch interessieren würde, ist, ich habe schon gesagt, seit Monaten Militäreinsatz, seit Monaten Hoffen und Bangen um die entführten Menschen. Das macht ja was mit der Bevölkerung letzten Endes. Wie schaut es gerade aus in Israel? Ist die Bevölkerung erschöpft? Ist sie vielleicht sogar kriegsmüde mittlerweile?
Schau, das ist, habe ich auch in meinem Podcast versucht, zu erklären, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, das ist keine einfache Realität. Und ich denke, kein anderes Land auf der Welt, befindet sich in so einer Situation, dass man, so dermaßen von allen Seiten angegriffen wird, dass 120 deiner Liebsten sich in den blutigen Händen von blutigen Terroristen befinden. Das ist eine Realität, die hier natürlich ein tiefes Trauma bei allen auslöst. Und deshalb diese Kriegsrealität von allen angenommen wird. Nicht umsonst haben direkt in den ersten Wochen fast 400.000 Reservisten Ja gesagt zum Reservedienst und sind angetreten, haben die Uniform angezogen, haben die Waffe genommen teilweise und wollten in den Krieg ziehen, um unter anderem und allen voran auch Brüder und Schwester zu befreien, ja, die im Gazastreifen gehalten waren. Es war eines der A- und O-Themen und ist eines der A- und O-Themen. Aber gleichzeitig und parallel zu dieser traumatischen Realität des Krieges, der Geiseln, der leider auch hier in Israel immer wieder gefallenen Soldaten und Soldatinnen, also auch Begräbnisse, also jeden Tag schlechte Neuigkeiten, findet parallel dazu auch eine Art, so komisch es klingen mag, normaler Alltag statt. Das heißt, Menschen sind teilweise nicht wirklich betroffen, leben besonders im Zentrum des Landes, also wenn man nicht an der libanesischen oder Gaza-Grenze oder auch in Eilat, wo mittlerweile die Houthis immer mal wieder Richtung Eilat schießen. Also wenn man im Raum Tel Aviv, Jerusalem lebt, ist es mehr oder weniger ein normaler Alltag, wenn man jetzt gerade nicht seinen Sohn oder seine Schwester im Militärdienst hat oder keine Geisel im näheren Umfeld, Familienumfeld, kann man einen normalen Alltag, was auch immer normal bedeutet, führen, wo man normal seinem Leben nachgeht, mit seinem Job, mit seiner Familie, mit Urlaub, mit dies, mit jenes. Und auch ich tue das. Das heißt, ich lebe fast in, kann man sagen, zwei parallelen Realitäten in Israel. Das eine ist natürlich die Kriegsrealität mit meinem Podcast, hin und wieder Reservedienst in der Armee. Alles, was ich so tue, ich schwinge auch immer mal wieder Reden, wenn ich in Deutschland, Schweiz, Österreich eingeladen werde, wie vor 2 Wochen in München und in Kürze in Fürth. Doch gleichzeitig führe ich auch ein normales Familienleben, wirklich. Genauso wie vor dem 7. Oktober, weil warum sollte ich meine zwei kleinen Kinder bestrafen? Warum sollte ich meinen 12-jährigen Buben und meine 10-jährige Tochter bestrafen? Die wollen auch ihr Eis essen, die wollen auch ihre Sommerferien genießen, die wollen auch ihre Ferien, die wollen auch im Schwimmbad schwimmen gehen und lecker im Restaurant mal essen gehen. Und deshalb versuche ich, diese zwei parallelen Realitäten jeden Tag zu managen.
Ich habe schon von Erschöpfung gesprochen, von Müdigkeit. In deinem Podcast, lieber Arje, hast du vor ein paar Folgen sehr erschöpft geklungen und es klang auch so ein bisschen raus, als ob du dir nicht ganz sicher bist, ob du den noch weiterhin betreiben willst. Wie ist die Lage momentan? Erzähl mal.
Schau, es ist natürlich schwierig, weil erstmal in meinem Podcast bin ich in erster Linie zuständig dafür, sage ich jetzt mal, die schlechten Nachrichten leider zu vermitteln. Weil leider seit dem 7. Oktober oder kurz danach, seit ich den Podcast begonnen habe, es an schlechten Neuigkeiten nicht fehlt. Und ich habe sehr oft von Menschen halt auch Feedback bekommen, dass mein Podcast sie auch traurig macht. Weil ich ihnen die Realität, also ich setze den Spiegel vor, wie schwierig, wie traumatisch, wie weh die Realität tut. Und es tut mir auch weh, wenn ich den Podcast aufnehme mit dieser schlimmen Realität, die anhält, die eventuell auch Monate, vielleicht sogar Jahre, vielleicht auch unser ganzes Leben so sein wird, ja. Wir haben in den 90ern, nach Mauerfall, haben wir in so einer rosaroten Blase gelebt, wo wir dachten, Weltfrieden bricht aus. Und mittlerweile sieht es genau auf den Kopf gestellt aus, irgendwie überall nur Drohkulisse. Vielleicht ist die Realität der Menschheit eigentlich Dschungel. Vielleicht haben wir immer im Dschungel gelebt, haben in den 90ern das so ein bisschen nicht ganz wahrgenommen, weil es war irgendwie so ein Momentum. Aber mittlerweile sind wir wieder zurück, Dschungel Hardcore, wo die Wölfe unterwegs sind, überall. Und Wölfe und Rehe. Und Rehe und Löwen nun mal nicht nebeneinander sitzen können und entspannt sein können. Und das ist die Realität, in der wir uns hier befinden. Und ich habe manchmal ein Gefühl, dass ich in meinem Podcast diese harte Realität, wenn ich die vermittle, dass ich damit Leute auch traurig mache. Viele Leute, die diese Realität so nicht kennen, weil es doch, wie gesagt, ein Großteil der Zuschauertribüne auch in Deutschland ist bequem. Man lebt doch bequem. Es geht einem doch größtenteils gut. Wen interessiert, was China oder Russland machen? Wen interessieren irgendwelche Hardcore-Islamisten, irgendwo Houthis, wenn die mich persönlich in meinem Dorf in Baden-Württemberg nicht bedrohen? Ja? Und deshalb diese Zusammenhänge, die ich versuche zu schildern, die ziehen mich runter, die ziehen viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer runter. Und allgemein habe ich mich auch gefragt, inwieweit ich wirklich diesen Podcast machen sollte, wenn ich in erster Linie nur zu Team 1 spreche. Team 1, wie gesagt, die eh gegen Antisemitismus, die eh für Israel sich einsetzen, für Frieden sich einsetzen, die brauchen nicht mich. Die sind eh am Start. Mich interessiert die Zuschauertribüne. Mich interessieren all die Menschen, die zu bequem sind und eben keinen Einsatz zeigen, wie damals unter Hitler. Zu viele Leute, die bequem waren, die einfach mit sich machen lassen haben. Und irgendwann ist es zu spät, kann man nicht mehr zurückrudern. Und genau dagegen versuche ich anzuschwimmen, habe aber ein Gefühl, dass ich an meine Grenzen stoße, habe aber auf meinen Podcast, den du erwähnt hast, auch hunderte Mails bekommen von Menschen, die mir auch versucht haben zu beweisen, dass ich mich täusche, dass die Zuschauertribüne sehr wohl von mir auch einen Eindruck bekommt und ich tatsächlich nicht nur Team 1 anspreche.
Ich denke, ich spreche da gerade für viele Leute, die sich sagen, Mensch, hör nicht auf, mach weiter mit dem Podcast, weil er doch sehr viel, jenseits der reinen Information, auch sehr viel Stimmung, finde ich, rüberbringt und nicht alles daran ist schlecht. Das wollte ich nur mal anmerken an der Stelle, lieber Ei. Kommen wir zum letzten Teil langsam. Wir müssen ein wenig in die Zukunft schauen. Der Militäreinsatz läuft seit vielen Monaten, aber irgendwann, wann auch immer das sein wird, aber irgendwann wird ein Ende dieses Einsatzes kommen und dann muss es eine Zeit danach geben. Es klang schon ein bisschen raus, du hast so einen Hitler-Deutschland-Vergleich gemacht. Muss es danach quasi eine Entnazifizierung des Gazastreifens geben?
Das wäre wünschenswert. Das wäre wünschenswert, so wie damals für die Deutschen und ihre Entwicklung, ihre gesunde Entwicklung nach 45 wäre es das absolut Richtige und Wünschenswerte auch für die gesunde Entwicklung hoffentlich der Gazaner und der Palästinenser. Weil diese radikal-islamistische Hass und Terror, das ist Gift auch für sie, insbesondere für sie. Weil Israel im Endeffekt ist ein Land mit Hightech, mit starker Armee, mit einer starken Zivilbevölkerung, die im Einsatz ist, wo der Rasen relativ grün ist. Auch das wünsche ich den Palästinensern. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass ihr Rasen sogar grüner ist als meiner. Doch mit Hass und mit Terror erreicht man keinen grünen Rasen. Und solange sie das selber nicht begreifen, kann ich ihnen von hier aus nicht helfen. Wir sehen es ja auch auf diesen Kundgebungen, auf Berliner Straße oder überall auf der Welt. Wer den Ton auf den Kundgebungen angibt, das sind die Terrorrelativierer und Terrorunterstützer, auch wenn sie es so nicht sagen. Doch wo auf all diesen Kundgebungen, wie viele Kundgebungen haben wir seit dem 7. Oktober von der pro-palästinensischen Fraktion überall auf der Welt gesehen? Wann jemals hat man ein einziges Schild auf diesen Kundgebungen gesehen? Hamas, lass die Geiseln frei für die Freiheit der Palästinenser. Für Frieden. Lasst die Geiseln verdammt noch mal raus. Kein einziges Schild. Das ist doch absurd. Ja, das zeigt, mit wem wir es wirklich zu tun haben. Auf der Gegenseite, wo auch leider überall auf der Welt die Palästinenser im Endeffekt eigentlich nur missbraucht werden, um Stimmung gegen Juden zu machen, um seinen Antisemitismus offen austragen zu können. Ich erinnere mich daran, dass Palästinenser auch in Syrien wurden niedergemetzelt vom Assad-Regime. Hat niemanden gejuckt. Niemand ist auf die Straße gegangen. Es gab keine Kundgebung und ganz bestimmt keine Unibesetzung. Ja? Und deshalb zeigt es diese Doppelstandarde, diese Doppelmoral. Es geht nicht wirklich um die Palästinenser. Es geht im Endeffekt um die Juden. Und solange das der Fall ist, bin ich der Meinung, dass eigentlich nur eine Entnazifizierung oder eine entradikal-islamofaschistische Diktatur Eliminierung, dass das der einzige Weg ist, dass der Gazastreifen sich normal entwickeln könnte, hoffentlich eines Tages Seite an Seite in Frieden mit Israel leben kann. Doch ich sehe nicht, dass das wirklich passiert. Ich sehe auch nicht wirklich, dass es da, dass die moderaten und oppositionellen, moderaten und judenfreundlichen, wenn du so willst, oppositionellen Stimmen in der Schlange stehen, um eine neue Realität im Gazastreifen herbeizuführen. Ich sehe auch nicht, dass arabische Staaten, pragmatische arabische Staaten, auch die arabischen Staaten, die mit Israel im Frieden sind, dass die in der Schlange stehen, um dort den Gazastreifen zumindest für einen Zeitraum zu besetzen, so wie damals die Alliierten in Deutschland, um tatsächlich für einen gewissen Zeitraum, ein paar Jahre vielleicht, sicherzustellen, dass die Gazaner wirklich sich besser entwickeln werden. Für ihre eigene Zukunft. Nicht für die Juden, nicht für Israel, für sich selbst. Weil einfach so auf den Geldhahn drücken und Kohle überweisen, ja, das ist das Einfachste. Das macht ja auch Deutschland gerne. Ja, UNRWA. Lasst uns jetzt 20 Millionen Euro an UNRWA, 100 Millionen an UNRWA, 200 Millionen an UNRWA. Ja, okay, und dann? Ja, wohin fließt die ganze Kohle? Kann man sicherstellen, dass die Kohle nur in Gutes fließen wird? Kann man nicht. Wir haben es ja bewiesen in den letzten Monaten. Es ist mittlerweile nicht, man kann es mittlerweile nicht abstreiten, dass UNRWA auch Teil des Problems ist, dass der gesamte Gazastreifen durch die Hamas im Endeffekt infiltriert wurde. Ob es Ärzte, Krankenschwestern, Journalisten, irgendwelche internationalen Organisationen anscheinend, wo auch die Hamas seine Flossen drin hat. Und deshalb braucht man da wirklich auch Alliierte, am besten arabische, amerikanische in Zusammenarbeit, Alliierten, die nach diesem Krieg, am Day After, tatsächlich dafür sorgen, dass in den nächsten Jahren der Gazastreifen sich in eine richtige positive Richtung entwickelt und nicht von Krieg zu Krieg zu Krieg. Wem hilft das denn was? Ihnen selber doch am wenigsten.
Diese Entwicklung wird Zeit brauchen, sie wird viel, viel Arbeit brauchen, viel Einsatz. Apropos Entwicklung, Arje. Wenn wir gucken, deine Reise beginnt in Deutschland, du fängst an, ins kleinkriminelle Milieu abzurutschen, du findest deine jüdische Identität, du gehst nach Israel, du wirst Sprecher der IDF, du arbeitest für die Regierung. Stichwort Entwicklung. Was passiert als nächstes mit Arje Schalika?
Also zum einen sitze ich an einem neuen Buch 2025. Hoffentlich wird mein neuestes Buch rauskommen, was natürlich sich mit der aktuellen Realität befassen wird. Vieles hat sich auf den Kopf gestellt. Das Puzzle ist neu durcheinander gebracht, wenn du so willst. Und man muss dieses Weltpuzzle neu zusammenfügen. Sehr viele Dinge haben sich offenbart nach dem 7. Oktober, nicht nur hier in Israel, sondern allgemein weltweit. Darüber möchte ich aus eigener Erfahrung natürlich sehr, sehr gerne schreiben. Hinzu kommt, dass ich natürlich hier in Israel wirklich mich mittlerweile zu Hause fühle, aber auch eine starke, sowohl persische als auch deutsche Identität mittlerweile in mir habe. Die deutsche Identität hat sich auch in den letzten Jahren enorm gestärkt. Je weiter ich weg von Deutschland bin, also je mehr Jahre, desto mehr finde ich auch ein Stück weit zurück nach Deutschland, obwohl ich in Israel lebe. Und das merken viele natürlich, die mich beobachten, weil mein Podcast ist auf Deutsch, meine Social Media Accounts sind auf Deutsch, ich schreibe meine Bücher auf Deutsch, ich rede sogar mit meinen Kindern auf Deutsch, ja. Und lasst mir auch gerne mal Hela Gewürzketchup aus Deutschland schicken von Freunden. Das heißt, die deutsche Realität, auch wenn ich weit weg wohne, ist Teil nicht nur meiner Identität, sondern ich führe fast schon auch ein deutsches Leben in Israel. Ja? Und das ist jetzt gerade die Realität. Wohin die Reise führen wird, wo ich in den nächsten 5, 10, 15 Jahren sein werde, wer weiß das schon. Ich hatte ja damals auch keine Ahnung, wohin die Reise führen wird. Doch was ich weiß, ist, dass ich dieser Multikulti-Mann bin, der aufgrund seiner Erfahrung mit diesen verschiedensten Kulturen, Religionen und Hautfarben wirklich ein Stück weit im Gefühl hat, dass er die Welt eventuell besser versteht als viele auf der Zuschauertribüne. Und ich möchte in dem Sinne auch in den nächsten Jahren daran festhalten, auch meinen Dienst zu leisten, um die Welt, soweit ich kann, als kleine Schraube in diesem riesigen System, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, zu einem lebbareren Ort und natürlich all die miesen und fiesen Kräfte auf dieser Welt, die genau dagegen steuern, sie auf meine Weise zu bekämpfen.
Die Frage zum Schluss, Arje. Lass uns über Frieden reden. Du schreibst am Ende deiner Autobiografie den wunderbaren Satz, und ich muss ihn vorlesen. Eines Tages möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass die dunklen Zeiten der Brüderkriege zwischen Juden und Arabern, ob in Berlin, im Heiligen Land oder wo auch immer auf Erden, ein Ende nehmen. Frage an dich: Wann ist es soweit? Wann haben wir Frieden im Nahen Osten?
Ich war vor kurzem mal auf einer Konferenz in Deutschland, wo ein hochrangiger Mitarbeiter der deutschen Regierung den folgenden Satz gesagt hat: Deutschland befindet sich nicht im Krieg, doch wir befinden uns auch schon seit langem nicht im Frieden. Das hat er über Deutschland gesagt, ja. Und deshalb deine Frage zu Frieden im Nahen Osten, wenn nicht mal Deutschland sich im Frieden befindet, ist eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Weil ich glaube persönlich, auch wenn wir alle uns Frieden wünschen, ich glaube nicht an hundertprozentigen Frieden. Ich glaube nicht daran, dass wir als Menschen ganz bestimmt nicht in diesem globalen Netz mit diesen verschiedensten Staaten, Farben, Religionen und Vergangenheiten, dass wir imstande sind, wirklich friedlich Seite an Seite alle miteinander zu leben. Es reicht ja ein Blick in größere Familien, wo man ja auch sofort feststellt, der Bruder mit der Schwester kann nicht und die Schwester mit dem Schwiegervater kann nicht und der Sohn mag die andere nicht und der mag den nicht und die sind im Streit und die sind im Streit und alle hassen sich. Doch da gibt es auch viel Liebe parallel und das ist unsere Realität als Menschen im Dschungel. Liebe und Hass ganz nah beieinander, beides läuft jeden Tag und überall. Und deshalb glaube ich auch in Zukunft, dass beides weiterhin bestehen bleiben wird. Krieg und Frieden, Konflikt und Liebe, das sind Dinge, die uns unser Leben begleiten werden. Mal mehr, mal weniger. Doch komplett aus der Welt schaffen wäre, als wenn du die Natur auf den Kopf stellen würdest. Das ist mein persönlicher Eindruck als jemand, der, wie du selber weißt, viel gewandert ist, viel kennengelernt hat, viel erlebt hat, am eigenen Leib. Also ich erzähle nicht über was mir Leute erzählt haben, sondern ich erzähle, was ich erlebt habe und basiere in dem Sinne auch meine Schlussfolgerung auf, was ich erlebe. Und gehe davon aus, deshalb, dass Konflikt auch für Juden und Israel im Nahen Osten immer bleiben wird. Die Frage ist, ob man diesen Druck in der Küche standhalten kann. Oder ob man sich am Ofen verbrennen wird. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, denn den Ofen hatten wir damals schon, während der Nazi-Zeit. Und wir wollen keinen weiteren Ofen. Es ist wirklich deshalb sehr, sehr wichtig, dass man im Nahen Osten, in dieser Hitze des Nahen Ostens, wirklich imstande ist, sich zu verteidigen. Und das aus einer Position der Stärke. Wenn man aus einer Position der Stärke sich verteidigt, kann man eventuell die Terrorstaaten, Terrormilizen, Terrororganisationen mehr oder weniger in Schach halten. Doch wenn man Schwäche zeigt, wie am 7. Oktober, wo man überrollt wurde, das ist natürlich ein Freudensfest, nicht nur hier im Nahen Osten, sondern auch in Berlin-Neukölln, wo Süßigkeiten verteilt wurden, weil, wie gesagt, die Wölfe im Dschungel nur auf ihre Gelegenheiten warten und sie werden auch in Zukunft warten auf ihre Gelegenheiten.
Auch wenn es den dauerhaften Frieden vielleicht nicht geben wird, ich wünsche euch auf jeden Fall deutlich friedlichere Zeiten. Ich wünsche vor allem den Geiseln, dass sie nach Hause kommen. Und für hier und heute, lieber Arias, sind wir am Ende angekommen. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für das Gespräch.
Sehr gerne, Patrick. Alles Gute nach Deutschland.